Ja, ganz liebe Grüße von eurer Schwestergemeinde, wenn man so will, aus Wendelstein. Und ja, ich bin gespannt, wie viele bei uns heute im Gottesdienst sind. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Es sind sehr viele im Urlaub. Unsere komplette Gemeindeleitung ist nicht da, aber ich glaube, die stellen ohne uns nichts an. Also wir haben da Vertrauen. Ja, wir haben ja Pfingsten. Und Pfingsten, ich meine, wenn man inzwischen auf den Straßen rumfragt, dann ist es nicht mehr ganz so bewusst, was Pfingsten eigentlich ist. Wir wissen, Pfingsten, wir feiern, wir gedenken nicht nur diesem jüdischen traditionellen Fest, sondern wir Christen gedenken dem Kommen des Heiligen Geistes, weil es eine bedeutende Wende und Veränderung für die Jünger bedeutet hat. Ich habe uns einen Text mitgebracht, nicht diesen typischen Pfingsttext, sondern eigentlich noch ein Stückchen vorher, was Jesus in Apostelgeschichte 1 in den Versen eigentlich 4 bis 8, aber ich werde mich auf die Verse 4, 5 und 8 konzentrieren, was Jesus seinen Jüngern da mitgegeben hat. Und er sagte eben in Vers 4, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem sich zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Stellt euch mal die Situation vor. Die Jünger waren 3 Jahre lang bei Jesus in der Lehre. Sie hatten den besten Dozenten, den besten Lehrer, Trainer, den man sich vorstellen konnte. Und Jesus sagt, es reicht euch nicht. Das ist nicht genug. Wartet, bevor ihr losgeht, vorher gab es ja den Missionsbefehl, bevor ihr losgeht, wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Das sagt er in Vers 5 dann, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann in Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich habe es ja auch gleich unterstrichen, immer diese Schlüsselmomente in seinen Aussagen, einmal dieses Warten, dann mit dem Heiligen Geist getauft werden und dann als drittes Element, aber ihr werdet Kraft empfangen. Wie geht es uns so, wenn wir an unser Leben als Jünger Jesu denken? Würden wir es unter diese Kategorie Kraft empfangen haben einordnen? Weiß jemand, wie dieses griechische Wort für Kraft heißt? Weiß das jemand zufällig? Dynamos, genau. Da kommt das deutsche Wort Dynamit her, oder schwedische Wort, keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber das ist der Wortstamm von Dynamit. Das heißt nichts anderes wie, stimmt nicht? Okay, können wir nachher drüber reden. Genau, das Dynamit gab es damals natürlich noch nicht, aber es bedeutet nichts anderes wie übertragen, Christsein hat eine gewaltige Sprengkraft in dieser Welt. Wenn wir auf unser Leben im Alltag sehen, sagen wir dann Amen oder sagen wir, ups. Hat mein Christsein, ich nehme mich da genauso mit rein, diese gewaltige Sprengkraft, das ist das nächste Bild oder nächster Text, hat unser Christsein diese gewaltige Sprengkraft? Okay, genau. Oder andersrum gesagt, Jesus sagt eigentlich, Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, haben diese Sprengkraft in der Welt. Sehen wir uns einen anderen Bibelvers an, wo es um etwas Ähnliches geht. Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Heilige Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Und ich habe euch mal was mitgebracht, was uns dieses Bild so ein bisschen veranschaulichen konnte. An dem Fest, wo die Menschen standen, gab es folgendes Ritual. Das Ritual habe ich euch jetzt nicht mitgebracht. Da war eine Steinplatte und da ist entweder Wasser oder Blut, das ist mir ganz sicher, über diese Steinplatte geflossen, in so Rillen und hat das Leben, die Lebenskraft symbolisiert. Und als dieses Ritual war, sagt Jesus eben, wer an mich glaubt, nicht an dieses Ritual, wer an mich glaubt, durch dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich habe euch keinen Kochkurs mitgebracht, sondern dieses Bild für das Christsein, das Jesus hier seinen Jüngern und letzten Endes auch uns mitgibt. Also wenn man sagt, okay, das ist wie, ups, wie ist unser Christsein? So ein bisschen, so, ups, sorry, es trocknet, ist es nur Wasser? Oder ist es so? Ist das ein Bild für meinen, für deinen Glauben? Dieses Überfließen und nicht nur so vollfließen, dass es in mein Leben reinfließt, dass es mich voll macht, dass es mich zufrieden macht, dass ich sage, ach, das ist so schön, mit Jesus zu leben, sondern überfließen in der Perspektive, dass es drüber fließt, nach außen hinweg fließt. Mich macht es total traurig, wenn ich die Zahlen unseres Bundes sehe, wo jetzt, ich weiß nicht, ob jemand die aktuellen von der Bundestagung die Informationen schon gelesen hat, die kamen die Woche raus, wo man eben festgestellt hat, Gott sei Dank ist die Schrumpfung unseres Bundes zurückgegangen. Wir haben jetzt, glaube ich, nur noch einen Rückgang von 2,5%. Ganz ehrlich, ist es nicht eigentlich traurig, wenn wir als Christenheit, und das betrifft nicht nur uns als Jesus-Gemeinschaft, sondern auch viele andere, wenn wir in Deutschland rückläufig sind, wenn immer weniger Menschen an Jesus glauben, ist das diese Kraft des Christseins, die wir beispielsweise in der Apostelgeschichte sehen? Und kann diese Situation, die wir erleben, ich denke, wir erleben es ja genauso, dass fairerweise in Wendelstein, wir bekommen zwar Gott sei Dank immer wieder Menschen hinzu, die Jesus dazu fügt. Auf der anderen Seite gehen auch wieder andere. Und so bleiben diese 60 Gemeindemitglieder, die wir haben, seit Jahren konstant. Ist das wirklich Gottes Plan? Ist es sein Ziel? Oder hat das vielleicht damit zu tun, dass diese Kraft, dieses Dynamit von Gottes Geist sich nicht so entfalten kann, wie es sich eigentlich entfalten sollte. Wenn wir uns diesen Vers ansehen, dann kriegen wir ja zwei wichtige Informationen. Einmal diese Information, was ich schon gesagt habe, dass es überfließen soll. Ströme lebendigen Wassers. Eine großartige Dimension. Und das Zweite, was er hier uns nennt, ist, die Ursache, eben die Ursache, die sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Was ist der Umkehrschluss, wenn wir das eben nicht so erleben? Wenn ich diese Dimension der Nachfolge, so wie sie bei Jesus oder bei den Aposteln sehen, wenn wir sie nicht so erfahren, kann es daran liegen, dass es der Heilige Geist, dass er sich nicht so in meinem, in deinem, in unserem Leben entfalten kann, wie er es gerne möchte. Wenn wir unser christliches Leben reflektieren, dann kann man einfach gesagt zu drei Antworten kommen. Die eine Antwort ist, okay, das ist bei allen eigentlich so. Das ist ja nicht nur bei uns so. Schau dir doch die anderen Christen an, die anderen Gemeinden an, da ist es doch ähnlich. Es ist heute halt einfach schwieriger. Und damit könnte man resignieren und sagen, gut, ich finde mich damit ab. Man kann genauso sagen, oh Mann, was bin ich für ein Versager, dass ich das nicht hinkriege, dass ich kein besserer Christ bin, dass ich mich nicht mehr engagiere, dass ich mich nicht mehr einbringe, dass ich... Und man kann dann vor lauter Frust und Resignation irgendwo sich in die Ecke setzen. Aber ich glaube, es gibt einen guten dritten Weg. Diesen Weg, dass wir zu Jesus kommen können und ihn bitten können, Herr, bring mich dorthin, bring uns dorthin, dass unser Leben durch deine Kraft und deinen Heiligen Geist mehr und mehr so wird, wie du dir es eigentlich wünschst. Dass wir erleben können, dass diese Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben hindurchfließen. Paulus, das ist das Nächste, warnt die Christen in Ephesus davor, dass sie den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Er schreibt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Was heißt dieses Betrüben? Wir hatten vor einer Woche eine Begegnung mit jemandem. Mit ihr hatten wir lange Zeit keinen Kontakt mehr. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ihre Mutter gestorben ist und dass das eine sehr, sehr schwere Situation war. Und wir haben sie dann gefragt, woran lag das, dass du dich so, ja, dass du auch den Kontakt zu uns abgebrochen hast für lange Zeit. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich war damals so erschüttert, ich musste mich einfach von allem zurückziehen. Und das ist dieses Bild, das Paulus wahrscheinlich vor Augen hatte, wenn wir traurig sind, wenn wir tief betroffen sind, dann ist es eine natürliche Verhaltensweise, dass wir uns zurückziehen. Und das können wir bewirken, wenn wir Dinge tun, die den Heiligen Geist traurig machen, betrüben. Er ist nicht der, der mit Gewalt dann seine Ziele durchsetzt, sondern der, der sich zurückziehen wird. Oder, wie Paulus es sogar noch weiter warnt und sagt, ihr könnt den Heiligen Geist auslöschen. Und ich habe da noch etwas mitgebracht, das etwas weniger Sauerei gibt. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich diese große Kerze im Glas nehme, aber da wird es wahrscheinlich nicht so leicht. So, solltest du brennen. So. Feuer ist ja auch so ein Bild für den Heiligen Geist. Und wenn ich mir vorstelle, dass Paulus uns warnt und sagt, löscht den Heiligen Geist nicht aus, dann bedeutet es, dass man ihn eben auslöschen kann. Ich hoffe, ihr seht alle diese Kerze. Ich stelle sie so ein bisschen rein. Schauen wir mal, was passiert. Ihr merkt, die Atmosphäre passt nicht zum Feuer. Der Sauerstoff fehlt und es wird immer kleiner und kleiner, das Flämmchen, und irgendwann ist das Feuer aus. Und das ist, glaube ich, genau das, was Paulus hier vor Augen hat, wenn er sagt, löscht es nicht aus. Sorgt nicht für eine Atmosphäre in eurem Leben, in der der Heilige Geist sich entweder zurückzieht, weil er betrübt ist, oder letzten Endes ganz geht, weil er sagt, in dieser Atmosphäre kann ich mich nicht entfalten. Das Nächste. Denn wenn wir verstehen, und das ist ja in deinem Gebet ganz am Anfang schon angeklungen, wenn wir verstehen, dass wir einen dreieinigen Gott haben, einen Gott Vater, Sohn und Geist, und dieser Gott in diesen drei Wesensformen Realität und ist und existiert, und dieser Gott, Gottes Geist in unserem Leben sein will, können wir dann nicht auch verstehen, dass dieser Geist Gottes mit Sünde einfach nicht kompatibel ist? Wenn ich in meinem Leben Sünde dulde, wie will da Raum für den Heiligen Geist Gottes sein? Wie will er sich wohlfühlen? Wie will er sich entfalten? Wie will er diese Ströme lebendigen Wassers hervorbringen? Wisst ihr, mir geht es dabei nicht um die Frage dieser Sünden, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich heute wieder vergessen, stille Zeit zu machen. Oder, das tut mir jetzt so leid, dass dieser Satz rausgerutscht ist. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es vielmehr um die Dinge, wo wir in unserem Leben einfach Kompromisse geschlossen haben. wo wir uns mit Dingen arrangiert haben, von denen wir eigentlich tief in unserem Herzen wissen, das passt nicht zu Gott. Das ist für Gott eigentlich ein Problem. Aber ich habe mich damit arrangiert, weil ich vielleicht 2-3 Mal probiert habe, damit davon frei zu werden, es loszubekommen und naja, jetzt lebe ich damit. Andere machen das genauso. Kennen wir dieses Argument? Wenn es darum geht, dass wir uns verändern sollen, dass wir uns damit begnügen und trösten, andere sind sogar noch schlimmer. Ich möchte uns noch einen Gedanken, bevor ich zu 3 Punkten komme, die, glaube ich, dem Heiligen, oder nicht nur glaube ich, wo ich überzeugt bin, dass sie dem Heiligen Geist die größten Probleme machen, noch ein Gedanke vorweg. Warum will uns Jesus von Sünde überführen? Ich weiß nicht, was es in deiner Gedankenwelt auslöst, wenn dieser Gedanke, du sollst oder du wirst von Sünde überführt. In der Welt kennen wir ja eines. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, die meisten von euch haben ja eine, denke ich mal, eine berufliche Laufbahn gehabt mit Chefs, die nicht immer nur nett reagiert haben oder auch Kollegen, die etwas kompliziert sind. Und da ist es ja oft so, wenn man einen Fehler macht, wird das von anderen ein Stück weit auch ausgenutzt. Man kriegt eins reingedrückt. Also es war, mein Chef war Choleriker und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wussten das ganze Unternehmen, alle Kunden, die im Laden waren und so weiter, weil er einfach so laut war und so impulsiv war. Und ich muss gestehen, wenn meine Kinder einen Fehler gemacht haben, je nach Größe des Fehlers, dann hatte das oft auch Konsequenzen. Nein, wenn du dein Zimmer jetzt nicht aufräumst, dann schaust du halt heute Abend nicht fern. Dann sagt dir mein kleiner Sohn, was hat das eine mit dem anderen zu tun, Papa? Das kann ich nicht verstehen. Aber es hatte Konsequenzen und das war wahrscheinlich bei euch auch so. Oder wenn man zu schnell fährt, man wird geblitzt und das tut weh. So ein Strafzettel, oh, die Kosten sind inzwischen doch ziemlich gestiegen. Und so haben wir uns ganz unbewusst, wahrscheinlich auch in unserem Christsein, so die Motivation, die Eigenschaft verinnerlicht, ich versuche meine Fehler zu vertuschen. Ich versuche meine Sünden so zu tarnen, dass sie am besten nicht auffallen. Und deswegen hat man manchmal den Eindruck, wenn man so in einer christlichen Gemeinde ist, nur ich bin irgendwie ein Problemfeld, nur ich habe Sünde, nur ich bin schlecht, alle anderen sind so heilig. Weil wir es inzwischen irgendwie ganz gut geschafft haben, so eine heilige Fassade darzustellen. Denken wir an Adam und Eva. Sie dachten, so ein Feigenblatt kann dienen, die Sünde oder das Problem der Sünde vielleicht abzudecken. Und dann versteckt man sich noch vor Gott. Hey, die haben Gott besser gekannt als wir. Was für eine dumme Idee, sich vor dem allmächtigen Gott verstecken zu wollen. Aber Sünde treibt uns manchmal zu ganz krassen Gedanken. Aber warum will Jesus uns von Sünde überführen? Nur dann, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist eine unheimlich gute Nachricht. Wenn Jesus in deinem Leben Sünde aufdecken will, dann tut er es nicht, weil er dir was reindrücken will. Dann tut er es nicht, weil er dich bestrafen will. Dann tut er es nicht, um seine Macht zu zeigen, sondern dann tut er es, weil er dich frei machen will. Weil er ganz genau weiß, dass Sünde in unserem Leben uns und unsere Beziehung zu dem heiligen Gott einen furchtbaren Schaden zufügt. Mindestens eine Distanz, wenn nicht gar Schlimmeres. Und deswegen sollten wir uns danach sehnen, dass Jesus uns von Sünde überführt. Dass er uns Dinge in unserem Leben zeigt, die aus seiner Sicht nicht in Ordnung sind. Damit wir frei werden. Und damit wir in diese Dimension des Christseins kommen, in der diese Ströme lebendigen Wassers fließen können. Und ich zeige uns jetzt 3 Problemfelder, so mag ich es mal nennen. Das klingt besser, harmloser als Sünden, aber letzten Endes sind es Sünden. 3 Sünden, die in unserem Leben am meisten Probleme verursachen. Das erste ist Stolz und Hochmut. Und eigentlich wenn wir diesen Satz aus Jakobus 4, Vers 6 uns mal durch den Sinn gehen lassen, eigentlich ist es krass. Weder Unzüchtige noch Götzen, die... Nein, stopp, genau. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie klang Jakobus anders. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott, es ist nicht, da steht nicht, Gott findet Hochmut nicht gut. Da steht nicht, Hochmut ist Sünde. Da steht, Gott widersteht. Er leistet Widerstand, weil er sagt, Hochmut geht gar nicht. Was ist denn Hochmut? Hochmut bedeutet eigentlich grundsätzlich, sich größer zu machen oder wichtiger zu nehmen, als es eigentlich in der Realität ist. Und gleichzeitig hat es die Auswirkung, dass wir andere versuchen, kleiner zu machen, runterzudrücken. Jetzt können wir natürlich sagen, ach, Gott sei Dank bin ich nicht hochmütig. Betrifft mich nicht, ich bin so demütig, ich habe so vor kurzem sogar ein Diplom dafür gekriegt. Denken wir mal an folgende Situation, die Jesus berichtet. Er berichtet von zwei Menschen, die beten, ein Pharisäer und ein Sünder. Lukas 18 sagt er dann, der Pharisäer stand da und betete zu sich selbst. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Und was sagt dieser Zöllner? Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, was war denn wirklich ein Gebet, das Gottes Herz berührt hat? Und warum? Merken wir diesen Hochmut? Und sind wir doch mal ehrlich, ist es nicht manchmal so, dass wir auf andere Christen mit so einer Herzenshaltung herabschauen? Oder auf andere Kirchengemeinden oder was auch immer? Eine andere Situation, wo das auch nochmal deutlich wird, ist aus Matthäus 9, wo die Jünger zu Jesus kommen, ganz entrüstet und sagen, du, da ist einer unterwegs und der treibt in deinem Namen Dämonen aus. Oh, dem haben wir was erzählt, Jesus. Und Jesus sagt, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun kann und bald darauf schlecht von mir reden wird. Die Jünger waren völlig entsetzt, dass irgendjemand da sein eigenes christliches Süppchen kocht. Nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und wie oft ist es so, dass wir zumindest unbewusst versuchen, anderen vorzuschreiben, so muss der christliche Lebensstil, so muss ein Gottesdienst, so muss das christliche Leben aussehen. Und ich merke, dass wir Christen manchmal viel mehr damit beschäftigt sind, anderen zu sagen, was eigentlich falsch in ihr, also anderen Christen zu sagen, was eigentlich falsch läuft und mit irgendwelchen Menschen um uns rum, Christen um uns rum zu kämpfen, die uns zu liberal sind, zu gesetzlich sind, zu charismatisch sind, zu was auch immer sind, anstatt dass wir diese Energie im Bau des Reiches Gottes rein investieren. Ich glaube, wir sind schneller auf dieser Hochmutsschiene, als wir es manchmal für wahr halten wollen. Und ich glaube, dass die allermeisten von uns Probleme damit haben, dass sie sich immer wieder, wenn sie ehrlich sind, dabei ertappen, dass sie auf andere von oben herabgucken. Und ich möchte uns jetzt einen Moment Zeit geben, jedem von uns ganz persönlich, in der wir jetzt kurz persönlich im stillen Gott fragen können, Gott, ist in meinem Leben diese Wurzel des Hochmuts? Ist das aus deiner Sicht ein Problem? Und wenn er es dir zeigt, hast du jetzt die Möglichkeit, es ihm zu bringen, zu bekennen und ihn zu bitten, davon frei zu werden. Werfen wir einen Blick in das zweite Problemfeld. Auch da wieder ein ziemlich krasser Satz von Paulus hier im 1. Korinther 6, 9 bis 10, wo er sagt, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes sehen. Krasse Aussage. Auch da könnte man jetzt sagen, Gott sei Dank betrifft mich das alles nicht. Aber Moment mal, was ist eigentlich, lassen wir die anderen mal außen vor, aber was ist eigentlich mit diesen Habsüchtigen? Es ist interessant, dass über Unzucht und so weiter wird euch das gepredigt. Aber über Habsucht? Was ist denn diese Habsucht? Habsucht bedeutet ja eigentlich immer mehr haben wollen. Oder andersrum gesagt, so wird man es vielleicht moderner ausdrücken, das ich will, ist der Motor meines Lebens. Ich will, ich will, ich will. Also dieses haben wollen ist der Antrieb für meine Entscheidungen und der Antrieb für meinen Lebensweg. Kennst du das? Diese Antriebsfeder, die uns antreibt, die dich vielleicht antreibt, ich will, ich will, ich will. So im Alltag. Bist du eher der Typ, der zufrieden ist mit dem, was er hat? Ich bin mal erschrocken, als mir Gott mal gezeigt hat, ich habe kurz nach meiner Bekehrung von ihm eigentlich ein Autogeschenk gekriegt, also tragischerweise ist meine Oma dafür gestorben, Anführungszeichen. Ich habe es dann geerbt. Und ja, das war so ein ganz alter, rostiger, kleiner Toyota mit 60 PS. Und ich war überglücklich, bis ich halt gemerkt habe, dass 60 PS nicht viel sind. Und da hat diese Dankbarkeit in meinem Herzen, hat sich verändert zu diesem, ich will aber ein anderes Auto eigentlich. Und das war für mich echt erschreckend, als mir Gott mal gezeigt hat, hey, schau mal dein Herz an, was da gerade passiert ist. Da ist die Dankbarkeit verschwunden und dieses Ich will gekommen. Das Problem ist ja, dass die Habsucht dazu führt, dass wir in unserem Leben falsche Prioritäten setzen. Es ist ja nicht nur, dass wir sagen, naja, okay, es ist nicht optimal, sondern wenn mein Leben von diesem Ich will gesteuert wird, dann bleibt ganz automatisch das, was Gott will, immer wieder auf der Strecke. Das ist der logische Umkehrschluss. Und wenn ich diese Habsucht als Motor in meinem Leben habe, selbst wenn es nicht so ausgeprägt ist, sondern nur so, wie sagt man so schön, latent, dann sorgt es doch dafür, dass die Habsucht ganz schnell bewirken kann, dass das, was mir Gott anvertraut hat, an Zeit, Geld und Kraft, dass ich das in falsche Kanäle investiere und damit nicht ins Reich Gottes. Ich glaube, Gott hat uns als Christen so viel anvertraut, dass wir damit eigentlich großartige Dinge bewerkstelligen können. Aber viele von uns machen genau etwas da oder machen etwas damit, was eben seinem Reich gar nicht dient. Ich möchte nicht sagen, du darfst dir nichts leisten, du darfst keinen Urlaub machen. Darum geht es gar nicht. Die Frage ist nur, ist dieses Ich will ein Motor in deinem Leben? Und lass uns darüber kurz beten und Gott fragen. Hat Habsucht in meinem, deinem Leben eine Bedeutung? Was treibt dein Leben, was treibt mein Leben an? Lass uns kurz beten. Und lasst uns zum letzten Punkt kommen. Eng damit verwandt, Egoismus. Das Wort Egoismus gibt es so in der Bibel nicht. Aber es wird ganz klar auch beschrieben. Und ich finde am deutlichsten, ich habe länger gefragt und überlegt, welcher Bibelvers, welcher Text es uns am klarsten macht. Ich finde, diesen Text macht es uns am klarsten, weil er uns eigentlich zeigt, wie es richtig laufen sollte. Jesus wird gefragt, Meister, was ist das Wichtigste, das größte Gebot? Und Paulus schreibt später mal immer wieder vom Gesetz Christi, und das ist dieses Gesetz Christi, die Grundlage, die Jesus uns gegeben hat. Er sagt, er aber, also Jesus sprach zu ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot, das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus macht uns hier also deutlich, das Leben als Christ hat zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, dass es mit ganzem Herzen, all unserer Seele und dem ganzen Verstand auf Gott hin ausgerichtet ist. Er ist im Fokus, er ist im Mittelpunkt. Er ist eigentlich die zentrale Antriebsfeder unseres Lebens. Und dann, sagt Jesus, dann hat das natürlich eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und ehrlicherweise, wir werden es meistens nicht schaffen, dass wir unseren Nächsten immer mehr lieben, sondern die Problemlösung besteht oft darin, dass wir uns immer weniger lieben, damit wir dann in diesen gottgegebenen, gottgewünschten Level kommen, dass wir unseren Nächsten eben lieben wie uns selbst. Der Umkehrschluss, und das immer beim Egoismus, der Umkehrschluss ist doch eigentlich ganz anders, weil wir von klein auf gewohnt und geprägt sind, dass wir uns und unsere Ziele lieben. Ich bin wichtig. Was habe ich denn davon? Und merken wir, dass dieser Gedanke, was habe ich davon, auch bei uns als Christen oft, vielleicht gar nicht so sehr in der Oberfläche, aber unter der Oberfläche eine Motivation eine Rolle spielt? Was habe ich denn davon, wenn ich zum Gebetskreis gehe? Was habe ich davon, wenn ich zu der Bibelstunde gehe? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt zu der oder der Person gehe? Was habe ich denn davon? Warum bist du heute eigentlich im Gottesdienst? Weil der Gottesdienst einfach so schön ist, weil die Gemeinschaft so toll ist, weil was auch immer. Vielleicht bist du da, weil man das halt als guter Christ einfach macht. Man geht am Sonntag in den Gottesdienst. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, da würde mir was fehlen. Mir würde was fehlen. Was habe ich davon? Oder bist du aus Liebe hier? Aus Liebe zu deinem Herrn und Gott. Weil du sagst, es gehört einfach zu meiner Liebesbeziehung ihm gegenüber dazu. Ich möchte hier sein, weil er hier ist. Ich möchte Zeit mit ihm und seinen anderen Kindern zusammen verbringen, um seinetwillen. Und mir geht es nicht um die Frage, höre ich heute eine gute Predigt oder habe ich eine tolle Begegnung oder war das jetzt ein besonders toller Lobpreis oder was auch immer. Ich bin doch wegen ihm da. Ich liebe ihn. Und da müssen wir, glaube ich, uns immer wieder auch fragen, was ist meine Motivation? Denn das Problem ist, dass mit der falschen Motivation richtige Ergebnisse plötzlich falsch werden können. Menschen können sich total für das Reich Gottes investieren. Ich kenne das leider auch. Und wenn man dann unter der Oberfläche so ein bisschen reinschaut, dann stellt man erschreckend fest, sie haben es eigentlich nur getan, weil sie gut dastehen wollen. Und wehe, sie bekommen diese Anerkennung nicht. Es ist gerade, wenn man in der Gemeinde, ich war selber lange Ältester oder jetzt als Gemeindereferent, da ist man oft in diese, kommt man oft in diese Versuchung. Was ist, wenn die Predigt nicht positiv gelobt wird, sondern nur kritisiert wird? Was ist, wenn du nur Ärger an der Backe hast? wenn jeder mit allem unzufrieden ist, wenn du keine Anerkennung bekommst, ja, machst du den Job dann weiter oder wofür mache ich ihn eigentlich? Wofür sind wir hier? Wofür haben wir Verantwortung im Reich Gottes übernommen? Dreht sich dein Leben, dreht sich mein Leben um das, um dich und das, was du willst, was dir wichtig ist? Oder dreht es sich um Jesus und darum, ihm eine Freude zu machen? Es zeigt sich zum Beispiel auch in diesem Gedanken, man kann im Umgang mit Sünde so durchs Leben gehen, dass man sagt, okay, wie weit darf ich gehen? Wo ist die Grenze? Ist das noch okay, Gott? Oder ist das schon Sünde oder ist das lediglich Grauzone? Ist das eine Liebesbeziehung? Ist die Liebesbeziehung nicht eigentlich die, dass wir sagen, was würde ihm eine Freude machen? Dann verzichte ich drauf, obwohl es keine Sünde ist, aber ihm zuliebe. Aus Liebe zu meinem Herrn und Gott und Schöpfer verzichte ich auf diese Sache und investiere das an Geld, Zeit oder was auch immer lieber in etwas anderes. Und lasst uns ein letztes Mal in eine kurze Gebetszeit gehen, um zu fragen, Herr, steckt Egoismus in meinem Herzen? Und wenn ja, dann ist es gut, ihn zu bitten, frei zu werden. Die Bibel sagt uns, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, das hat in diesem Zusammenhang auch nochmal eine tiefe Bedeutung, dass sich Gott wünscht, dass wir, vielleicht hat Gott dir auch eine ganz andere Sünde in deinem Leben gezeigt oder zeigt sie dir in den nächsten Tagen, aber er wünscht sich, dass wir frei werden. Frei, damit er sich durch seinen Geist in unserem Leben wohlfühlt und entfalten kann. Und letzten Endes wir in diese Verheißung kommen können, die Jesus für uns hat, dass durch unser Leben hindurch Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich bin überzeugt, dass jeder, der hier sitzt, noch eine großartige Berufung und ja, Perspektive von Jesus her hat. Jesus hat mit deinem Leben noch etwas Großartiges vor, vielleicht sogar etwas, was die Dimensionen von dem sprengt, was du dir im Moment vorstellen kannst. Aber er hat einen großartigen Plan. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Plan ergreifen und nicht im Weg stehen.